Auch in dieser Saison stellt sich bei den Bayern nicht die Frage, ob, sondern mit wie viel Vorsprung der Rekordmeister die meisten Kickbase-Punkte einfährt. Mit Michael Olise, Harry Kane, Luis Diaz und Joshua Kimmich stellte der FC Bayern in der vergangenen Saison die 4 besten Kickbase-Spieler der Bundesliga. Und auch in dieser Saison wird die Top 10 wieder in Rot und Weiß gehüllt sein. Mit über 20.000 Saisonpunkten mehr als Stuttgart und der BVB führt der Weg zur Kickbase-Meisterschaft auch in diesem Jahr nur über Company und Co. Und sollte es jemand geben, der sich ganz ohne Bayern-Spieler den Rathausbalkon reservieren darf, gehört ihm ein Platz in der Kickbase Hall of Fame. Auf welche Big Boys wir in dieser Saison gehen sollten und wer in den spannenden Positionsduellen beim Rekordmeister die Nase vorne hat, spreche ich heute mit unserem Fantasy-Center-Chef Erik.
Spieltagssieger-Besieger, der Kickbase-Podcast. Du hörst die Vorbereitung auf die Saison 26-27, die Club-Podcast-Reihe. Und jetzt viel Spaß mit eurem Host Anton.
Erik, ich grüße dich.
Hi, servus. So viele lobende Worte zu Beginn für den FC Bayern habe ich von dir gar nicht erwartet, Anton.
Es ist mir auch richtig, richtig schwer gefallen, Mann. Wir sitzen gegenüber 60-Fan, Bayern-Fan. Wir sprechen heute nur über deinen Club. Ist, glaube ich, mit Blick auf die aktuelle Lage auch besser so. Erik, du bist unschwer zu erkennen, Bayern-Fan, hockst hier im rot-weißen Jersey gegenüber. Wie intensiv verfolgst du denn deinen Club? Was für mich ein ganz guter Indikator ist, also ich kann das nicht nachempfinden als 60-Fan, aber was für mich ein guter Indikator ist, wenn Konferenz ist und die Bayern spielen, Einzelspiel oder Konferenz?
Tatsächlich Konferenz, das liegt aber vor allem an meinem Beruf. Also ja. Ich bin ja Head of Fantasy Center sozusagen bei Kickbase und
muss alles überblicken.
Ja, wir müssen alles überblicken in der Konferenz. Und ich habe natürlich nicht nur Bayern-Spieler in meinem Line-Up, sondern auch die der anderen Vereine. Und das ist natürlich auch interessant. Ne?
Ja, große Glück vom FC Bayern natürlich, regelmäßig mal ein Topspiel zu bekommen. Das heißt, da hast du auf jeden Fall Zeit, deine Bayern intensiv und im Einzelspiel zu beobachten. Bayern-Fan bist du auf alle Fälle. Was mir da am prägnantesten im Kopf ist, du bist Mitglied in einem Fanclub, aber du bist nicht Präsident, richtig? Oder nicht Vorsitzender?
Ich bin nicht Vorsitzender. Wir haben in unserer Freundesgruppe einen Bayern-Fanclub gegründet, vor 2 oder 3 Jahren jetzt her. Mhm. Davor immer noch Fanclubs andere Fanclubs als Kartenlieferanten benutzt. Aber dann auf die Idee gekommen, einen eigenen Fanclub zu gründen, stehen seitdem auch alle 2 Wochen eigentlich bei den Heimspielen immer in der Kurve.
Jo. Das heißt, Fanclub gründen ist der Hack, um an Karten zu kommen.
Total. Vor allem, ich kann es den Hörern eigentlich nur empfehlen, beim DFB-Team, wenn du einen DFB-Fanclub hast, bekommst du eigentlich immer Karten und immer genauso viele, wie du anfragen willst. Also das ist vielleicht ein leichter Lifehack für die kommenden Monate jetzt, wo unter Jürgen Klopp vielleicht nochmal so ein
Hype ausgebrochen ist. Das heißt, den Hack nehmen wir für Kloppo auf jeden Fall mit und auch für die EM 2028 in Großbritannien dann. Wir wollen aber heute über den FCB und über Kickbase sprechen. Und da ist natürlich meine zweite Frage, wie ist denn deine Kickbase-Expertise als Kickbase-Mitarbeitender? Ist sie natürlich hoch als Fantasy-Center-Mitarbeiter? Weißt du eigentlich von allen Teams und Vereinen in Liga 1 und 2, wer spielt, wer spielen könnte, wer im zweiten Glied ist? Wie bist du als Kickbase-Manager unterwegs?
Tatsächlich leider nur durchschnittlich als Kickbase-Manager. Das liegt aber vor allem daran, dass ich, glaube ich, einfach zu emotional manage. Ich spiele jetzt Kickbase seit 2018 oder 2019. Arbeite jetzt bei Kickbase seit ungefähr 3 Jahren als Vollzeitjob, bin da Head of Fantasy Center, wie du es ja schon angesprochen hattest, und wir kümmern uns ja eigentlich um alles, wo irgendwie die User in der App in Verbindung mitkommen. Also wir sind verantwortlich fürs Punktesystem, für die Kader, Sperren und Verletzungen, sowie die Start-Predictions und Symbole, wie du es gerade auch schon ein bisschen angeteasert hast, und da ist natürlich irgendwo so die Kickbase-Expertise vorhanden, muss ja vorhanden sein. Aber ich finde, Kickbase-Expertise hat nicht immer 100% was mit perfektem Management zu tun, wie man es dann bei mir sieht. Also ich bin jetzt in den letzten 4 Jahren konstant Dritter geworden bei mir in der privaten Liga mit den Jungs.
Nee, ich glaube auch Kickbase-Expertise und Ball-Knowledge kann man nicht gleichsetzen, gerade auch wenn man schaut, wenn man einmal auf den Classic-Manager guckt und einmal auf die Arena, sind das ganz unterschiedliche Anforderungsprofile, die man da braucht. Deswegen wäre ich auf keinen Fall so weit zu sagen, nur weil irgendjemand noch keinen Kickbase-Meistertitel geholt hat, würde da irgendwie Kickbase-Expertise fehlen. Ganz im Gegenteil. Um deinen Manager-Typ noch ein bisschen besser zu verstehen, auch in Bezug auf den FC Bayern. Ich hatte einen Kollegen, der spielt mittlerweile kein Kickbase mehr, aber der hat sich jedes Jahr Robert Lewandowski geholt. Jedes Jahr für 10, 20 Millionen zu viel. Gibt es einen Bayern-Spieler, den du auch jedes Jahr im Kader brauchst?
Gute Frage. Die letzten 2 Jahre war es eigentlich immer Kimmich, den ich unbedingt wollte. oder die letzten 3 Jahre. Dieses Jahr würde ich fast sagen Harry Kane, weil ich hatte noch nie Harry Kane. Und das ist so ein, also jeder Bayern-Fan, der kein Harry Kane-Besitzer ist, kann sich wahrscheinlich in die Lage versetzen, wie das schmerzt, wenn Kane jede Woche 3 Buden macht und dein Konkurrent, der vielleicht sogar noch 60er ist, wie du es bist jetzt bei uns in der Liga, dann Kane hat und du kannst dich über kein Kane-Tor freuen. Das ist wirklich, also das ist brutal. Deswegen würde ich sagen, dieses Jahr muss es für mich eigentlich Harry Kane sein.
Okay, könnten wir auf jeden Fall drüber reden. Ja. Ich habe mir Kane geschossen für 90 Millionen. Ich glaube, darauf kommen wir später nochmal zu sprechen. Was ich aber spannend finde, dass du schon anteasst, dass es Kimmich eventuell letzten 3 bis 5 Jahre gewesen ist, jetzt womöglich nicht mehr das Transferziel Nummer 1 ist, werden wir auf jeden Fall nochmal aufgreifen, um zu den Bayern zu kommen. Wie ist denn aktuell die Stimmungslage beim FCB, Erik?
Super. Also ich glaube, könnte kaum besser sein, wenn man es mit den letzten Jahren vergleicht, unter Kompany jetzt, also total gut. Ich glaube, diese Saison greifen wir nach dem Triple, haben wir ja letzte Saison schon gemacht, da hat die Kaderbreite leider nicht ganz so hingehauen. Gegen Paris hat es ein bisschen gefehlt, hat man gemerkt, aber also, was wollen wir zur Saison sagen? 122 Bundesliga-Tore, neuer Torrekord, besser hätte es eigentlich nicht laufen können in der Bundesliga. 2 Punkte vom Punkterekord entfernt. Ja.
Ganz knapp nicht in den Winkel gegangen. Ganz knapp nicht ungeschlagen. Wie schade.
Ja, wie schade. Aber
dem FC Augsburg sei Dank.
Aber dafür greifen wir dieses Jahr dann nochmal an.
Ich finde auch, also gerade im Blick auf die Kickbase-Punkte ist der FC Bayern wirklich in der eigenen Liga, dass so 20.000 Punkte vor Dortmund und vor dem VfB da einläuft. Zeigt, finde ich, auch abseits der tatsächlichen Tabellenpunkte, was für einen irren Fußball die Bayern mit Kompany spielen und zeigt auch, wie alternativlos Bayern-Spieler gerade bei Kickbase sind, egal ob erste Reihe oder zweite Reihe, auch wenn du schaust, dass ein Bischof, der eigentlich ein zweite Reihe-Spieler gewesen ist, mit 3.000 Punkten, glaube ich, innerhalb der Top 50 der letzten Saison steht, ist das schon einfach ein Brett durch den ganzen Kader durch. Und ich habe auch das Gefühl, dass es um die Bayern lange nicht mehr so ruhig gewesen ist. Klar werden aus allen kleinen Themen große Themen gemacht, ganz egal von wem, also egal ob das dann ist, das Duell zwischen Pavlovic und Bischof ist spannender als der Meisterkampf, so mag meinetwegen sein, aber aus jeder kleinen Nachricht wird irgendwie ein Thema gemacht. Was ich mit Blick auf den Kader auch ganz interessant fand letztes Jahr, was du schon angesprochen hast, war am Ende nicht breit genug, wurde aber am Anfang im Sommer auch stark kritisiert, dass es nicht reicht. Und ich hatte phasenweise, als alle fit gewesen sind, das Gefühl, boah krass, die Bayern können gerade nachlegen, die Bayern können einen Gnabry von der Bank bringen, die Bayern können einen Karl bringen, die alle eine irre Qualität haben. Du hast mit einem Kim einen dritten IV gehabt, der einfach wirklich beide anderen gut gebackt hat und ihnen gute Möglichkeiten gegeben hat, da auch mal durchzuschnaufen und Pause zu haben, auf der AV-Position genauso. Also ich fand, der Kader war sehr viel besser, als im Sommer aussah und das ist natürlich auch enormer Company-Verdienst. Und das nochmal eine Stufe aufzuleveln, erhöht natürlich die Ansprüche.
Absolut. Also ich glaube, vor allem die 2 Spieler, die wir jetzt geholt haben, Brown und Saibari, das sind ja wirklich Weltklasse-Spieler, die da kommen. Du erhöhst die Kaderqualität mit den 2 Transfers schon wieder so krass. Ich meine, letztes Jahr, am Anfang des Jahres, hätte auch niemand gedacht, dass sich ein Lennart Karl so reinspielt bei den Bayern in die Mannschaft. Man war ja richtig enttäuscht, beziehungsweise die Qualität der deutschen Nationalmannschaft ist ja wirklich gesunken, als er sich dann verletzt hat vor der WM. Und das zeigt schon, dass wir da auch nochmal was nachlegen können im Jugendbereich. Da kommen wir bestimmt später auch nochmal drauf zu sprechen, Stichwort Tim Binder oder Maicon Cardoso. Aber ja, also ich glaube, dieses Jahr ist der Kader, auch wenn er letztes Jahr schon qualitativ gut war, aber durch diese Breite dieses Jahr wird es nochmal ein ganz anderes Level, glaube ich.
Ja, ich glaube, dass es ein bisschen schwierig ist, dass der Anspruch mit so einem Kader und so einem Fußball dann immer gleich Triple ist, weil du auf einmal mit einem Halbfinale DFB-Pokal und mit einem Meistertitel gar nicht mehr so zufrieden bist, wie du es sein könntest, wenn der Fußball außenrum trotzdem stimmt. Aber natürlich musst du immer am Anfang der Saison nach dem Maximalen lechzen, aber das tun die Bayern, glaube ich, auch. Was war denn letztes Jahr dein Saison-Highlight, egal ob es ein Spiel, ein Spieler, eine Aktion, eine Fan-Aktion gewesen ist, was war so das, was du aus dem Jahr FC Bayern mitnimmst?
Also mein absolutes Saison-Highlight war wahrscheinlich wirklich das Champions-League-Viertelfinale gegen Real, sowohl das Hinspiel als auch das Rückspiel, aber natürlich auch vor allem das Hinspiel, weil Real ist irgendwie für Bayern so ein bisschen die La Bestia Negra, was die Bayern für Barcelona zum Beispiel
sind. Angstgegner.
Der Angstgegner, genau. Und deswegen, das hat einfach gut getan. Das war irgendwie, als würde was von der Seele fallen, als wir die rausgehauen haben. Also würde ich schon klar sagen, irgendwie das Viertelfinale gegen Real.
letzte Saison war so gut, dass du den Kurs eigentlich nur beibehalten musst und weiterfahren. Gibt es trotzdem irgendeine Erkenntnis, wo du sagst, die prägt die Planung für 26, 27? Also ist es vielleicht die Kadergröße, ist es die defensive Anfälligkeit, will ich gar nicht sagen, aber man verteidigt schon wie Barca in einer hohen Linie und macht sich da eventuell verwundbar gegen gute Gegner in der Champions League. Aber gibt es irgendwas, was du sagst, das ist die Baustelle, die wir in dem Jahr versuchen zu schließen?
Ja, ich würde sagen, die defensive Anfälligkeit. Wie du es schon angesprochen hast, wir stehen ja extrem hoch durch unseren Spielstil, spielen Mann gegen Mann über einen kompletten Platz, hohes Pressing, Angriffspressing. Von daher würde ich schon sagen, dass wir die Baustelle irgendwie noch schließen müssen. Aber du kannst, also das wirst du halt wahrscheinlich nicht komplett abstellen können. Das gehört einfach zum Spielstil der Bayern dazu, dass du halt dann mal ein Tor fängst durch einen Konter, weil du eben so mutig nach vorne spielst. Aber vielleicht würde ich mir trotzdem wünschen, dass wir in manchen Spielen, in manchen Situationen uns vielleicht auch mal fallen lassen und den Gegner vielleicht dann, so blöd klingt, hier und da mal den Ball geben, wenn wir eben mal dreckig 1-0 führen oder sowas, dass man auch mal so ein 1-0 über die Zeit bringt. Ich weiß gar nicht, ob es das gab letzte Saison. Deswegen, ja, das wünscht man sich schon manchmal, dass es dann nicht unbedingt so spannend werden muss. Ich erinnere mich gerade an das Champions League-Spiel gegen Paris, das Hinspiel, das 5-4. Da ging es ja wirklich, also jeder neutrale Zuschauer hat wahrscheinlich gesagt, es war eines der geilsten Champions League-Spiele, die er je gesehen hat. Ja, als Bayern-Fan aus meiner Sicht war es der Tod. Ich war so aufgeregt, ich habe mich so viel geärgert. Deswegen, ich würde mir manchmal wünschen, dass wir es nicht ganz so spannend machen, aber irgendwie macht es ja auch aus. Ja.
Ich habe die Zwischenstände nicht mehr im Kopf, aber du meinst so ein bisschen, dass man das Gefühl hat, nach 2-2 sagt man, okay, wir treten auf die Bremse, wir nehmen den Punkt hier mit und gucken, dass wir es einfach dann zu Hause über die Zeit bringen und da ziehen. Finde ich auch einen ganz guten Vergleich zu sagen, dass du von Bayern eigentlich nie eine Anpassung an Gegner wahrnimmst. Ja. So zum Beispiel, dass Safonov jeden Ball bei Olyseens auskloppt, ist halt so ein typischer Spielzug, den sich andere halt gezielt auf Mannschaften überlegen. Aber das als Mechanik sehe ich bei den Bayern sehr, sehr selten, dass man sich irgendwie genau eine Sache rauspickt, die man jetzt ungewöhnlicherweise verändert, um einen Gegner eben gut zu bespielen. Gibt es, finde ich, schon irgendwie selten. Ja, das ist ein ganz, ganz spannender Punkt. Gab es denn, um wieder zu Kickbase zurückzukommen, ein Spieler, der letztes Jahr krass unterbewertet oder falsch eingeschätzt wurde bei den Bayern?
Ich habe mir ein paar rausgeschrieben. Ist natürlich bei Bayern immer ein bisschen schwierig, die richtig zu identifizieren. Ich würde mal sagen, also Lennart Kahl, Anfang der Saison müssen wir nennen, mit 7 Millionen. Wenn du den Anfang der Saison eingepackt hast, hast du das Geschäft deines Lebens wahrscheinlich gemacht und liebst ihn. Ich würde sogar behaupten, dass Serge Gnabry in den ersten 6 Spieltagen zu niedrig bewertet war. Ja. Der war am Anfang der Saison bei 26 Millionen Marktwert. Hat, also meiner Erachtens nach, war das die ersten 6 Spieltage ein 40-Millionen-Spieler. Conny Leimer könnte man da auch nennen mit 23 Millionen am Anfang. Hätte wahrscheinlich kaum einer gedacht, dass der wirklich so krass aufspielt diese Saison. Hat ja wirklich perfekt funktioniert mit Ulis, dieses Duo. Und natürlich vielleicht könnte man noch einen Lucho Diaz nennen, weil ich glaube, der wurde einfach unterschätzt. War in meinem Kopf wurden ein Ulis und ein Kane krank überpaid mit 70, 80, wenn nicht mehr Millionen. Und bei Diaz waren die Manager wahrscheinlich eher ein bisschen vorsichtiger. Hat ja trotzdem in Anführungsstrichen nur 47 Millionen gekostet letzte Saison zum Auftakt. Und war drittbester Punkter der Bayern. Ne?
Ja, ich glaube auch, dass Diaz falsch eingeschätzt worden ist von vielen Managenden, liegt vielleicht auch ein bisschen an Sadio Mané, dass man gedacht hat, da kommt jemand von Liverpool und dreht eine zweite Runde bei den Bayern und könnte auch floppen. Das war zumindest mein Gedanke. Ich sage, boah, weiß ich gar nicht, ob das so vielversprechend ist, aber am Ende des Tages hat er es mit fast 6.000 Punkten jedem, der an ihn geglaubt hat, dicke zurückbezahlt. Gnabry sehe ich auch, Leimer sehe ich auch. Leimer ja auch 5 bester Punkter gewesen bei den Bayern. Wenn man eventuell noch undercover dazu packen kann, ist Goretzka, der ja auch irgendwie auf fast 4.000 Punkte gekommen ist, wo man gar nicht so richtig weiß, wie und in welchen Spielen, weil er ja doch nicht zum Stamm der Bayern gezählt hat, aber hat auf jeden Fall auch irgendwie eine tragende Rolle übernommen. Und dass Goretzka 4.000 Punkte gemacht hat und jetzt auf einmal weg ist, schafft natürlich auch irgendwie ein Vakuum, wo ich auch gespannt bin, von dir später zu hören, wer in die Rolle eventuell reinschlüpfen könnte. Wir schauen aber jetzt erstmal auf den Sommer, ordnen die Testspiele ein bisschen ein. Beim FC Bayern ist es traditionell so, dass einfach viel weniger Vorbereitungszeit bleibt, weil eben alle lange bei der WM sind, lange bei der EM sind, nochmal Urlaub bekommen nach der Champions League und man einfach einen Ticken weniger Zeit hat vor Saisonstart. Es fehlen ja auch nach wie vor, glaube ich, ein paar Spieler, die sich gut gehen lassen durften nach der WM. Aber wir gucken einmal auf die Testspiele. Es gab den Test gegen Wiesbaden, 2-1 gewonnen. Da hat eine komplette B11 gespielt plus Tom Bischoff. Also da hat man wirklich wenig von den gestandenen Profis gesehen. Dann wurde standesgemäß 15-0 gegen Rottach-Egern gewonnen, wo man Saison auch schon, glaube ich, um 10 Tore höhere Ergebnisse gegen die A-Klassen-Kreisklassenmannschaft aus dem Tegernsee-Ort gesehen hat. Dann gab es Jeju SK 2-1 gewonnen, gegen Aston Villa 2-1 gewonnen, gegen Leipzig 3-1 gewonnen und morgen wird nochmal getestet gegen den ersten FC Heidenheim. Was von den Testspielen hast du gesehen? Was von den Testspielen kann man jetzt irgendwie schon mit Blick auf die Saison ernst nehmen und einordnen?
Also ich finde ehrlicherweise, dass keins der Testspiele so richtig repräsentativ ist, weil also wir hatten keinen einzigen Test mit voller Kapelle, wie du es meintest. Harry Kane, Upamecano und Olise hatten jetzt, glaube ich, knapp 4 Wochen Urlaub. Die hatten am Freitag ihren Leistungstest und steigen diese Woche wieder ins Training ein. Die werden eventuell dann jetzt beim Test gegen Heidenheim dabei sein, noch ein paar Minuten bekommen. Saibari ist letzte Woche erst eingestiegen, aber hat jetzt gegen Leipzig auch schon seine ersten Minuten bekommen, kommt aber aus der Verletzung. Ja, und die ganzen WM-Fahrer sind auch erst zum Spiel gegen Jeju eingestiegen bei der Asienreise, die auch so ein bisschen, ja, vielleicht bin ich da, habe ich da einen exklusiven Blick drauf, aber ich finde das immer nicht so ideal, für 8 Tage so weit wegzufliegen. Ich verstehe natürlich, dass es aus Marketing-Sicht sein muss und nur Sinn macht für den FC Bayern, weil es auch eine Riesenmarke in Asien ist.
Klar.
Aber ich glaube, für die Vorbereitung ist es nicht so 100% ideal.
Ja, kann ich mir vorstellen. Es sind ja auch einfach viele Reisestrapazen, aber der Markt ist natürlich so lukrativ und auch das Herbert Heiner gesagt hat, er würde sich wünschen, dass andere Bundesliga-Clubs das auch machen, zeigt natürlich, wie wichtig das für einen Verein ist, sich einfach so als Marke woanders auch zu positionieren. Wenn wir jetzt auf die Spieler gucken, die gefehlt haben, wie negativ kann sich denn sowas dann auch auf einen Saisonstart auswirken, weil du einfach keine Automatismen dir in der Vorbereitung einarbeiten kannst? Klar, die natürlich da sind aus der letzten Saison und du weißt auch, dass der Stamm ganz, ganz klar zusammengehalten worden ist, aber trotzdem fehlt natürlich einfach so eine Eingroove-Phase, die du vielleicht für die ersten Spiele, gerade gegen den VfB am ersten Spieltag, auch gut gebrauchen könntest.
Total. Ich glaube aber, dass, also es handelt sich halt um die Spieler Kane, Upa und Olise, die, also das ist ja der Inbegriff von eingespielt in der Mannschaft. Das ist ja theoretisch unsere Achse mit. Da mache ich mir ehrlicherweise weniger Gedanken. Ich könnte mir aber vorstellen, und das ist wahrscheinlich für alle Kickbase-Manager schon eher relevant, dass da an den Minuten geschraubt wird in den ersten Spielen. Also, dass die nicht jedes Spiel 90 Minuten gehen. Da kommen wir dann auch auf Spieler zu sprechen wie einen Ajon Ibrahimovic, der da interessant sein könnte. Auf jeden Fall ein Tom Bischoff, die auch schon in den Testspielen vor allem ihre Minuten bekommen haben und ordentlich getestet wurden.
Okay, finde ich spannend, weil man ja gerade in den Hinrunden oft gesehen hat, dass die Bayern eigentlich die erste Elf so oft wie möglich auf den Platz geschickt haben. In der Rückrunde war es dann vor allem letztes Jahr ganz, ganz anders. Also das auf jeden Fall schon mal mitnehmen, dass eventuell jetzt schon in den ersten Wochen Minuten ganz gut aufgeteilt werden, um einfach die Jungs, die letztes Jahr 50, 60 Spiele gemacht haben, einen Ticken zu entlasten. Wenn wir einmal auf die Transferbilanz gucken und gucken, wer gekommen ist und wer gegangen ist, hält sich das, finde ich, schon im Großen und Ganzen die Waage. Bei den Zugängen haben wir einmal Barasapoko Njai, wir haben Nathaniel Brown, Ismail Saibari, Palinha ist wieder da, Bowie ist wieder da, Ibrahimovic ist zurück aus Heidenheim, der, finde ich, eine sehr, sehr gute Runde gespielt hat beim FCH. Dann haben wir Saragossa, der zum Kader zählt, und Tarek Buchmann aus Nürnberg. Hast du zu den Zugängen ein bisschen was zu sagen und ein paar Einschätzungen? Wer ist wichtig, wer ist weniger wichtig, wer geht wahrscheinlich auch schnell wieder?
Also, da können wir gleich mal einhaken. Wer geht wahrscheinlich auch schnell wieder, ist eigentlich relativ klar. Joao Palhinha wird nicht beim FC Bayern bleiben. Die wollen mit ihm noch Geld machen. Genauso wie Sascha Bowie und Brian Saragossa. Bei den zwei gestaltet sich's etwas schwieriger, weil da bis Stand gestern, glaube ich, noch keine Angebote auf dem Tisch waren. Saragossa ja immer noch verletzt, hat in Spanien einen Markt, aber so richtig bekommst du ihn im Moment nicht an den Verein. Palhinha ist im Moment noch so ein bisschen Ablösepoker. Ich glaube, Aston Villa wollte ihn haben, aber nur Laie mit Kaufoption. Die Bayern wollen ihn fest abgeben, weil der verdient auch knapp 10 Millionen, glaube ich. Also extrem viel für die Rolle, die er spielt. Das sind auf jeden Fall Abgangskandidaten. Und sonst zu den Neuzugängen, also Ismail Saibari und Nene Brown sind für mich absolute Königstransfers. Ich glaube, auch Nene Brown wird eine größere Rolle einnehmen, als es viele vermuten. Der ist wirklich, also der ist so stark. Ich glaube, Davis wird wirklich zu tun haben, irgendwie an dem vorbeizukommen in der Startelf. Genauso Ismail Saibari ist, glaube ich, auch noch ein bisschen unterschätzt. Bei dem hatten wir richtig, richtig Glück, dass wir den Transfer noch vor der WM gemacht haben. Ich glaube, nach der WM jetzt
wäre das nochmal 10, 20 Euro mehr gewesen.
Auf jeden Fall, glaube ich auch. Also da sind wir echt gut. Hatten wir ein gutes Timing, muss man wirklich mal loben. Wurde auch Spieler der Saison in der Niederlande, mhm. 50 Millionen Ablöse gekostet. Hat eigentlich, also wenn man sich mal seine Heatmap anschaut, hat er alles gespielt, von Achter bis Zehner, von links außen, rechts außen, also wirklich Stürmer natürlich auch. Ja. Komplett alles bei Eindhoven gespielt, 15 Tore gemacht, 8 Assists in 27 Ligaspielen, also lässt sich absolut sehen. 3 Champions League Treffer und natürlich auch in jedem, wir haben im Gruppenspiel getroffen, wie ich es gerade schon gesagt habe. Also der hat auch nochmal ordentlich Hype mitgenommen. Sich leider ein Muskelfaserriss abgeholt, da hat er jetzt 4 Wochen, glaube ich, pausiert, 4-5 Wochen waren es. Hat aber diese Woche gegen Leipzig einen Test seine ersten Minuten gesammelt und das sah schon wirklich sehr gut aus. Also ein bulliger Stürmer, ich vergleiche ihn gerne im Moment ein bisschen mit Dennis Undaf, jetzt nicht so 100%, aber so von, er ist so bullig und hat trotzdem eine extrem gute Technik und ist extrem wendig, also ich glaube, der macht richtig, richtig Spaß, ist auch im Moment in der App, glaube ich, so für 28, 29 Millionen,
ist okay.
Kann man sich schon mal wirklich gut einpacken, also den würde ich schon mal als Kaufempfehlung aussprechen, ich glaube, der wird richtig viel Spaß machen für jeden Besitzer. Und natürlich dann, wie gesagt, gerade schon Nene Brown. Ich glaube, der wird einen Großteil der Spiele auf links außen machen, also links hinten. Ist laut Max Eberl sogar ein Stück weit als Luis Diaz-Ersatz eingeplant. Ich würde aber behaupten, dass er also wahrscheinlich 90% der Spiele nur als Linksverteidiger spielt. Gibt uns auch so eine neue Komponente, weil er ja so diesen inversen Linksverteidiger spielt, der sich auf die 6 mitfallen lässt und da auf der 6 mit ein bisschen agiert dann im Aufbauspiel. Bockt sich schon, die zwei, kann man schon sagen.
Brown hat, finde ich, auch ein ähnliches Positionsprofil wie ein Yilmaz von Freiburg. Klar, andere Qualität, aber eingeplant als linker AV, kann aber auch mal einen Sechser spielen, kann aber auch mal einen offensiven Flügel spielen. Also ich glaube, da hast du schon jemanden geholt, der dich ähnlich wie ein Guerrero einfach auf vielen Positionen unterstützen kann. Auch da wieder andere Güteklasse. Aber einfach jemand, der dir vollständig weiterhilft. Und auch Ibrahimovic und Sapoku Ndiaye sind, glaube ich, Jungs, die du problemlos in der Bundesliga reinschmeißen kannst. Ibrahimovic finde ich noch spannender als Brown, wenn man nur darauf schaut, wenn Lucho Diaz vertreten könnte. Diaz ja auch der gewesen, letztes Jahr die meisten Minuten gesammelt hat für die Bayern. Und Sapoku Ndiaye ist, glaube ich, kein krasser Punkter. Wird er auch nicht sein, wenn er mal spielt. Aber wird halt trotzdem, glaube ich, immer wieder reingeschmissen und kann dann natürlich trotzdem einfach Bayern-Punkte mitnehmen, die nie so schlecht ausfallen.
Total. Ich würde aber mal behaupten, also wenn du jetzt Sapoku Ndiaye für Marktwert bekommst, der ist jetzt knapp 3 Millionen wert, dann nimmst du ihn natürlich mit, ne? Also ist ein potenzieller Bayern-Einwechsler, der gut Minuten bekommt. Klar, er wird jetzt hier nicht jede Woche den grünen Balken runterschrauben, aber also ich gucke gerade mal rein ins
Spiel. Ja, für Marktwert machst du gar nichts falsch und ich muss sogar sagen, für 5 bis 6 Millionen, wenn du die Kohle gerade über hast, hast du einen Lückenfüller, wenn die Rotation wirklich kommt, mit dem du trotzdem einen guten Pick gelandet hast. Also ja, machst du nichts mit falsch, ist ein Bayern-Spieler, der potenziell auch in den ersten Wochen hier und da mal Minuten sehen könnte, wenn auch nicht aus der Startelf heraus.
Absolut. Zu Ibrahimovic würde ich gerne noch was sagen. Der wurde nämlich spannenderweise jetzt zweimal sogar als Stürmer getestet, sowohl gegen Aston Villa als auch gegen Leipzig. Das hat so lala funktioniert, ehrlicherweise. Gegen Aston Villa
ist auch ein Learning?
Ja, gegen Aston Villa ein bisschen besser als gegen Leipzig. Gegen Leipzig hat er mit Bischof hinter sich gespielt. Die zwei standen sich ganz schön auf den Füßen, hatte ich das Gefühl, in der ersten Halbzeit. Hat sich sehr oft sehr weit fallen lassen, Ibrahimovic. Gegen Aston Villa war er bemühter, da hat man schon gemerkt, so er will sich zeigen, er hat Bock. Ja, wird sich zeigen, wie viel Spielzeit er bekommt. Aber ja, also ich weiß nicht, ich bin nicht so 100% überzeugt von ihm. Ich würde ihn wahrscheinlich mir jetzt nicht unbedingt mit einem dicken Overpay holen, aber ich meine, wenn man mit Teamzulosung spielt und du bekommst ihn für 4,3 Millionen dein Team zugelost, dann hältst du ihn natürlich, ne?
Das auf alle Fälle. Ist für mich auch, glaube ich, auch mehr ein Marktwert-Pick, von dem man dann überrascht werden kann,
wie
gut er irgendwie dann doch funktioniert, wenn er mal ein paar Minuten bekommt.
Absolut.
Nur der Vollständigkeit halber gefragt, ich weiß, der Kader ist sehr breit und sieht sehr gut aus. Sind noch irgendwelche Neuzugänge geplant oder gibt es Gerüchte?
Nee, also Neuzugänge sind eigentlich keine mehr geplant. Das wurde auch schon relativ gut kommuniziert und offen kommuniziert. Es wird wirklich einfach nur noch verkauft werden, auch weil die Bayern sparen müssen. Man hat ja so gehört, sie haben ja jetzt das Stadion in Unterhaching gekauft für die Frauen. Da sind Sanierungsarbeiten notwendig. In derselben Straße sind Sanierungsarbeiten notwendig. Sie wollen, glaube ich, jetzt ungefähr noch 50 Millionen mit den Transfers einnehmen. Wird sportlich, ehrlicherweise. Aber ja, also kaufen ist wahrscheinlich keine Option mehr in dem Sommer jetzt.
Ja, muss ja auch, wie gesagt, gar nicht. Wenn wir auf die Abgänge gucken, sind Amendo Sieb, Noel Aseko, Lovro Svonarek, Alex Nübel, Jona Kusi-Azare, Rafa Guerrero, Goretzka, Maurice Krattenmacher und Perez gegangen. Von wem schmerzt der Abschied am meisten?
Also aber wirklich nur aus persönlicher Sicht wahrscheinlich Leon Goretzka. Ich glaube, der hat einfach in der Bayern-Bubble, genießt er so viel Liebe, weil er sich in dieser schwierigen Zeit für ihn ja so gut und so still verhalten hat. Ja, ich würde sagen, eigentlich, also so böse es klingt, wahrscheinlich wirklich nur Leon Goretzka. Qualitätsverlust haben wir eigentlich gar keinen, können wir alles auffangen. Auch einen Goretzka können wir gut auffangen mit dem Tom Bischoff, der ja wirklich viel vorhat jetzt diese Saison.
Ja, ich glaube, über Nübel werden sich die Bayern fast am meisten freuen, weil es eben massiges Gehalt gewesen ist dafür, dass er am Ende des Tages wirklich fast gar nicht gespielt hat.
Absolut.
Und Rafa Guerrero war im letzten Jahr eine gute Allzweckwaffe, brauchst du aber durch einen Brown und Co. einfach in diesem Jahr noch weniger als im Jahr zuvor. Deswegen checke ich schon und finde, dass so die Transferbilanz auf einer Wippe gesehen schon deutlich zugunsten der Zugänge ausschlägt und die Bayern da ein gutes Transferfenster erwischt haben, wenn man dann noch ein bisschen Kohle mitnehmen kann.
Auf jeden Fall, ja. Das wird sich jetzt natürlich noch zeigen, wie wir einen Sascha Boey losbekommen oder einen Palinha, genau.
Ja.
Unser heutiger Partner der Episode ist PrepMyMeal. Und wir bei Kickbase arbeiten ja auch teilweise aus dem Homeoffice und gerade jetzt während der Vorbereitungszeit haben wir relativ wenig Zeit, uns mittags was Frisches zu machen. Unser Partner PrepMyMeal kommt genau da ins Spiel. Ich hatte die Chance, bevor ich euch jetzt davon erzähle, das Ganze mal zu testen. Und die letzten 3 Tage hatte ich Folgendes zum Mittag. Proteinfusilli mit Zitronengrassoße, Kürbiscurry und heute die vegane Proteinpasta Bolognese. Mein Favorit schon mal reingeschmissen, die vegane Bolo Baba, sage ich euch. Und das Gute ist, die schmecken nicht nach klassisch TK, was ich so im Kopf hatte. Die schmecken wirklich wie frisch gemacht, als hätte ich 2 Stunden davor am Herd gestanden oder hätte sogar einen Private Chef wie manche Fußballprofis. Die Meals sind proteinreich, nährstoffreich und unter 10 Minuten fällig auf deinem Teller. Solltest du Hunger bekommen haben, kein Ding, wir von Kickbase haben eine Kooperation rausgeschlagen. Mit dem Code KICKBASE maximalen Rabatt auf eure Bestellung. Link zu prepmymeal.com findet ihr in den Shownotes. Viel Spaß und guten Appetit.
Um zu den Kickbase-Stats zu schauen, gehen wir einmal weiter und schauen in die MVP-Prognose rein. Ist ja ehrlicherweise ein 50-50-Duell, wenn man überhaupt von 50-50 sprechen kann, wenn man schaut, dass Olise in den letzten beiden Jahren Kickbase-MVP geworden ist, oder?
Ja, ich würde trotzdem zu Kane tendieren, tatsächlich dieses Jahr. Ich habe irgendwie, aber das ist wirklich nur reines Bauchgefühl, ich habe irgendwie im Gefühl, dass Kane mehr spielen wird als Olise dieses Jahr, wenn beide fit bleiben sollten in der Bundesliga. Auch weil du mit Lennart Karl jemanden hast, der seine Spielzeit braucht auf Rechtsaußen.
Ja.
Ja, aber wird sich zeigen, inwieweit sich das bestätigt. Ich meine, Ulis hat auch bei Frankreich jetzt auf der 10 gezaubert. Weltklasse. Vielleicht stellst du ihn dann auch dahin und lässt beide spielen, Lennart Karl und Ulis. Werden wir sehen. Es ist einfach nur pures Bauchgefühl, mit Kane zu gehen. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass er dieses Jahr die 40-plus-Tore schießt. Aber ja, schauen wir mal.
Mal sehen, ob der Lewandowski-Müller-Rekord von Harry Kane gebrochen werden kann. Ich glaube schon, dass Olise das Ding am Ende des Tages zieht, weil das einfach zu stark gewesen ist, was er an Rohpunkten einfährt über die letzten Jahre. Und ich mir schwer vorstellen kann, dass es bei Harry Kane nicht auch irgendwann eine Phase im Jahr geben wird, wo er ein bisschen geschont wird, wenn es in die Champions League geht, dass es eine Phase geben wird, wo er eventuell mal 2, 3 Spiele in Folge ausfällt. Aber klar, wenn man guckt, was für Gegner jetzt irgendwie kommen, dass du auf einmal gegen Elversberg, gegen Paderborn, auch gegen Schalke, die, glaube ich, Probleme mit den beiden haben werden, spielen wirst, wo nochmal mehr Tore möglich sind, kann es schon passieren. Wenn ich jetzt auf den MVP gucke, wie viel Kohle darf ich denn hinblättern? Ich habe mir Kane für 90 geschossen, war der 4. Transfer bei uns in der Liga und ich habe mir, wie du, gedacht, Mann, Alter, der ist jetzt 3 Jahre da, ich habe den nie, jede Woche reißt der irgendwie oder jede zweite Woche reißt der 400 Punkte ab, ich kann mich nie drüber freuen, ich will jetzt einmal der sein, der sich über Harry Kane Punkte freut. Was findest du, sind vertretbare Preise, immer ein bisschen gemessen an der Liga, aber wir gehen mal von einer halbwegs kompetitiven Liga aus mit 10 plus minus Managenden. Was kann man für die beiden denn hinblättern?
Also ehrlicherweise wurde mein Angebot von 88 Millionen dann abgelehnt bei Kane.
Es war knapp.
Ja, es war knapp. Ich wollte nicht auf die 90 gehen, aber das liegt auch daran, dass der Markt gerade relativ teuer ist und dann hat mir so ein bisschen... In meinem Kopf hat mir dann die Kohle gefehlt für die...
Für den Rest.
Ja, genau, ja. Für die restlichen 10 Spieler. Aber ich würde mal behaupten, also 80 plus Millionen für die zwei kannst du auf jeden Fall hinlegen. Für Ulis und Kane, die werden dir es auf jeden Fall reinholen über die Zeit. Kommt natürlich, wie du sagst, drauf an, in welcher Liga du spielst. Auch was du spielst, ob du Teamzulosung mit 50 Millionen spielst, natürlich weniger Budget da.
Da wird es schwierig, ja, wenn auf einmal
genau.
2/3 von deinem Geld weg sind für einen Spieler.
Ja, genau. Aber so bei 200 Millionen ohne Teamzulosung, wie wir jetzt spielen, finde ich 80, 90 Millionen wirklich völlig vertretbar.
Alles klar. Dann würde ich gerne noch einmal von dir wissen wollen, wie denn eine potenzielle Top 5 aussieht, weil natürlich die besten 5 Bayern-Punkter in jedem anderen Verein vermutlich MVP wären. Letztes Jahr waren es Olise, Kane, Diaz, Kimmich und Leimer, die besten 5 Punkter gewesen sind. Wem traust du denn in dem Jahr Platz in der Top 5 zu?
Also ich glaube, die Top 4 bleibt so mit dann nach meiner Aussage Kane, Olise, Diaz, Kimmich. Ich glaube, es streitet sich nur um den 5. Platz und ich habe irgendwie im Gefühl, dass es Saibari werden könnte.
Würde natürlich auch für eine schwache Musiala-Saison sprechen, oder?
Ja, muss aber nicht unbedingt sein. Ich glaube einfach, der wird viel Spielzeit bekommen in der Bundesliga, weil sie sich oft abwechseln. Er kann ja alles spielen, das ist ja das Gute bei ihm. Also er kann in der Spitze spielen für den Kane, er kann links spielen, rechts spielen, Zehner spielen, was er natürlich am liebsten macht, hat er auch kundgegeben jüngst. Aber ich sehe bei ihm irgendwie viele Torbeteiligungen diese Saison, selbst nur nach Einwechslung. Also selbst wenn er nur 20 Minuten bekommt, ich glaube, der hat so Bock, der sieht, also sein Spielstil ist auch so nice irgendwie für mich, deswegen, ich glaube, er knackt die 4000 und wird dann 5.
Okay, das heißt, du gehst auf jeden Fall mit einem 5. Offensivspieler und sagst, auch ein Conny Leimer kann vielleicht seine 3.500 bis 4000 Punkte wieder machen, aber wird noch von irgendjemand anders überflügelt.
Ja, genau, also ich glaube, Conny Leimer wird auch wieder ähnlich punkten wie letzte Saison, aber wie du sagst, ich glaube, die Torbeteiligungen am Ende setzen sich dann durch.
Okay. Dann lass uns eine Kategorie weitergehen und in Richtung der Dauerbrenner-Prognose schauen. Letztes Jahr waren da die 5 Spieler mit den meisten Minuten Luis Diaz, Kane, Olise, Kimmich und Tah, was sehr auffällig ist, was bei allen anderen Mannschaften hier vermutlich vorkommen würde, wäre ein Torwart, der fehlt hier, weil ich glaube, die Torwartposition bei den Bayern sehr uninteressant ist für Kickbase im kommenden Jahr, weil du einfach schlecht einschätzen kannst, wann Neuer spielt, wann Urbik spielt. Klar, nach Champions League spielen wirst du es schon hier und da mal erahnen können, aber trotzdem ist einfach Lotterie, wann mal irgendwie die Wade zwickt und wann mal einfach gewechselt wird, um Urbik Spiele zu geben. Dementsprechend würde ich da auf jeden Fall von absehen. Wer sind denn deine Minutenkönige bei den Bayern?
Also mein absoluter Minutenkönig nächste Saison wird wahrscheinlich wirklich Kimmich sein. Ich glaube, er hatte jetzt diese Saison über den Winter mal diese Sprunggelenksthematik. Da ist er, glaube ich, 3 Spiele ausgefallen, dann saß er 2 auf der Bank, war ein bisschen, also gemessen an den Minuten hätte er dann, theoretisch hätte er noch 3 Spiele gemacht, 270 Minuten mehr, wären wir dann bei, also bei Spielminutenkönig, richtig? Bei
Minutenkönig,
ja, genau, bei 2800 Minuten in der Bundesliga. Sollte er verletzungsfrei bleiben, glaube ich, wird er so gut wie jedes Spiel spielen. Es sei denn, es wird wirklich mal eng durchrotiert, aber dann wird er Minutenkönig werden. Und sonst könnte ich mir vorstellen, wie gesagt, am Anfang schon angekündigt, dass die Offensiven ein bisschen weniger Spielzeit bekommen als letzte Saison, einfach weil du jetzt die Alternativen hast, die du auch spielen lassen musst, ehrlicherweise, dieses Jahr. Ja, und dann glaube ich, an Jonathan Tah an der 5 wird wieder keinen Weg vorbeiführen. Absoluter Abwehrchef, Upamecano, auch bekannt dafür, dass immer mal der Oberschenkel zwickt ab und zu. Und dann hast du ja ehrlicherweise nur noch einen Kim oder einen Ito. Deswegen glaube ich, Jonathan Tah auch wieder gut dabei bei den Spielminuten. Alle anderen Positionen finde ich ehrlicherweise sehr schwer, weil du einfach viele gleichwertige Optionen hast. Ja, vielleicht noch, um meine Aussage am Anfang zu stützen, Nene Brown, der vielleicht noch ordentlich Spielminuten sammeln wird, aber das wird auch, denke ich mal, trotzdem darauf ankommen, wie fit Alphonso Davies durch die Saison geht, ob er die ganze Saison schon noch eine Alternative ist oder öfters ausfällt.
Ja, die von dir angesprochene Gleichwertigkeit auf vielen Positionen macht es, finde ich, extrem schwer, ein gutes Gefühl dafür zu bekommen, was ein Bayern-Spieler im Overpay wert sind. Weil wenn ich jetzt mal auf Positionen schaue, die umkämpft sind, wie LV, wie rechter Verteidiger, wie die 10, dann tue ich mich schwer zu sagen, okay, klar, für einen Davis packe ich auf jeden Fall mal 10 Millionen mehr als Marktwert auf dem Transfermarkt oder für einen Musiala lege ich auf jeden Fall mal irgendwie einen 35er, 40er hin, weil ich glaube, das einfach sehr schwer einzuschätzen ist, was du gerade auch angedeutet hast. Kimmich hätte ich nochmal eine Nachfrage, weil du ihn am Anfang ja als deinen eigentlich Go-To-Spieler beschrieben hast, der es aber mittlerweile nicht mehr so ganz ist. Jetzt hast du ihn hier als Minutenkönig. Was ist so ein bisschen die Ambivalenz, die da in den beiden Thesen mitschwingt?
Die Scorer, tatsächlich. Also ich glaube, dass die Bayern dieses Jahr wieder diese überragende Offensive haben werden. Vielleicht knacken wir sogar die 122 Tore dieses Jahr wieder. Würde mich echt nicht wundern, vor allem mit den angesprochenen Gegnern in der Bundesliga dieses Jahr mit Paderborn oder Elversberg. Deswegen glaube ich, musst du dieses Jahr wieder über Scorer gehen bei den Bayern. Die werden einfach die besten Punkter sein und deswegen ist es bei mir, bei Kimmich, nicht zu 100% der MVP, aber dafür der Minutenkönig. Also er wird ja jede Woche die 90 bescheren, glaube ich.
Ja, Okay. Dann kommen wir zum dritten großen Punkt, Hidden Gem. Wer ist denn jemand, der bei den Bayern aktuell so, man kann fragen, wer schwebt oder wer fliegt unterm Radar? Am Ende des Tages sind es die allerwenigsten, weil das die Mannschaft ist, auf die am meisten Augen gerichtet sind. Aber gibt es jemanden, den man vielleicht jetzt noch nicht so auf dem Schirm hat, der Kickbase-technisch durchstarten könnte?
Das ist echt sehr, sehr schwer, finde ich, bei Bayern. Ich glaube, ein Hidden Gem könnte vielleicht zum Saisonstart, wir müssen jetzt mal abwarten, was verletzungsmäßig rauskommt, vielleicht Minchai Kim werden. Der könnte am Anfang, ich würde mal in den Raum werfen, 2 von 4 starten, die ersten 4 Spiele bis zur Länderspielpause, einfach weil vielleicht ein Upamecano noch die Pausen bekommt. Wie gesagt, ist jetzt gegen Bayern verletzungsbedingt ausgewechselt worden. Er wurde gleich der Oberschenkel bandagiert, deswegen müssen wir da mal noch abwarten, was der Stand ist. Und sonst ein Hidden Gem, einen richtigen vielleicht Tom Bischoff mit 20 okay. Millionen, aber ob das ein Hidden Gem ist, weiß ich nicht.
Ist tatsächlich aber auch der Spieler, der uns von Konrad Leimer genannt worden ist, auf die Frage, wer Hidden Gem sein könnte. Auch da hieß es aber so, ach ja, ein Hidden Gem gibt es eigentlich bei den beiden nicht so richtig, weil wissen ja alle, dass die gut punkten. Aber ich finde auch, dass einfach gemessen am Punkte-Output aus dem Vorjahr nochmal was draufgepackt werden könnte. So, er hat sich die 8 geschnappt, er wird vermutlich mehr Minuten bekommen als im Vorjahr. Da schweben diese 4000 Goretzka-Punkte rum, die von irgendjemandem gefüllt und geholt werden müssen. Also glaube ich schon, dass es auf jeden Fall Richtung 3500 Punkte aufwärts geht, was natürlich für den aktuellen Marktwert auch eine ganz gute Ausbeute wäre. Und ansonsten bin ich gespannt, ob es diese Musiala-Saison gibt, die es vor ein paar Jahren schon gab. Ich bin ehrlicherweise trotzdem noch ein bisschen skeptisch. Glaube aber auch, dass der in vielen Ligen sehr preiswert gehen könnte und dann eventuell eine Überraschung ist.
Ja, preiswert ist so ein Ding. Also er ist jetzt schon 35 Millionen wert, glaube ich, im Moment. Ich glaube, wäre trotzdem etwas vorsichtiger. Es sei denn natürlich, man glaubt zu 100% an ihn dann drauf, was soll's. Aber ich glaube, dass die Spielminuten werden ihnen etwas abgehen mit den ganzen Neuzugängen.
Ja.
Und also so 100% rund läuft er im Moment einfach noch nicht. Ist jetzt auch durch die Hitze gegen Leipzig auf dem Platz zusammengebrochen. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass es nichts Längerfristiges ist. Aber sollte er da natürlich längerfristig wieder ausfallen, dann komplett Finger weg.
Um noch einmal nach den Neuzugängen zu fragen, erübrigt sich vermutlich, weil ich glaube, deine Antwort zu kennen, aber der spannendste Neuzugang punktetechnisch ist für dich vermutlich Nathaniel Brown, oder?
Ja, absolut, glaube ich schon. Der wird sich ordentlich ins Offensivspiel mit einschalten. Wenn er dann wirklich auch ab und zu mal diese Linksaußenposition von Luis Diaz übernimmt und wenn es auch nicht so oft ist, dann glaube ich, wird das sogar noch ein Stück relevanter, aber ich glaube, auf den können sich die Kickbase-Manager wirklich freuen.
Yes. Um zur Top 11 zu kommen, deinem natürlichen Handwerk beim Fantasy Center. Willst du uns vielleicht einmal durchgeben, mit welcher Elf ihr gerade fürs erste Spiel gegen den VfB plant?
Ja, auf jeden Fall Manuel Neuer im Tor. Du hattest ja vorhin schon ein bisschen angerissen, immer vorsichtig sein, aber auch Vincent Kompany hat ja schon angekündigt, dass er mit Neuer als Nummer 1 in die Saison geht. Deswegen wird er auch gegen Stuttgart starten, sollte jetzt körperlich nichts mehr passieren bis dahin. Dann auf jeden Fall Nathaniel Brown als Linksverteidiger in der Zentrale, Jonathan Tah und Dayo Upamecano, wenn Minchai Kim wirklich länger ausfallen sollte, sonst könnte man hinter Upamecano wirklich mal noch ein Fragezeichen machen. Und rechts Conny Leimer, auch der wurde ja gegen Leipzig mit dem Pferdekuss ausgewechselt, war ganz schön dick der Oberschenkel und wurde gleich bandagiert, auch abwarten, aber wenn der fit ist, wird er auch gegen Stuttgart starten. Wenn nicht, steht Stanisic bereit, gleichwertiger Ersatz. Auf der Doppel-6 sind wir uns relativ sicher mit Pavlovic und Kimmich. Also Bischoff wird wahrscheinlich erstmal von der Bank kommen. Links außen Diaz, rechts außen Ulis und vorne Kane ist, glaube ich, ohne Frage. Die Zehnerposition ist ein bisschen interessanter. Ich würde Stand jetzt Saibari vorstellen, müssen aber trotzdem ein bisschen abwarten. Wie gesagt, er kommt aus der Verletzung. Je nachdem, wie fit Musiala ist, könnte er dann auch starten. Das ist, glaube ich, sehr umkämpft im Moment, schwer vorauszusehen. 50-50, würde ich sagen.
Ist spannend und bringt mich auch zum nächsten Fragensegment. Einmal, wer sind eure Achsenspieler, die auf jeden Fall spielen werden und sehr, sehr wichtig fürs System sind? Ich glaube, das erübrigt sich so ein bisschen durch die Prognose. Alles, was da blau ist, das heißt Tah, Kimmich, Pavlovic, Diaz, Olise und Kane, das werden vermutlich alle gesetzten Jungs sein. Was aber spannender ist, was ist die umkämpfteste Position? Und auch da würde ich jetzt fast bei deinem Take von gerade eben mal auf die 10 schauen, oder?
Ja, und halt im Tor, glaube ich, ehrlicherweise. Also die Baustelle.
Aber umkämpft tatsächlich? Ja. Oder ist umkämpft. Das so, sobald er den Finger hebt, spielt er? Ist ja eigentlich so, ja, oder? Also, wenn er fit ist und spielfähig, dann wird Manuel Neuer, ja, seine Spiele machen. Ja, wenn er 100, sagt, okay, geht 100%. Nicht und ich gebe ab, dann, ja, gibt er ab.
Ja, zu 100%. Genauso wird es laufen. Aber ich glaube, er ist jetzt mit den Jahren schon etwas feinfühliger geworden beim Abgeben. Also, ich glaube, er gibt lieber mal eins, mhm, ab. Deswegen schwer vorauszusehen, da auf jeden Fall die Finger weg. Aber sonst würde ich sogar sagen, dass Pavlovic auch nicht unbedingt der Gesetzteste ist bei den Bayern. Also Tom Bischoff schart mit den Hufen. Für die 10, finde ich, reicht es gegen die Konkurrenz nicht. Deswegen kann er nur auf der 6 kommen. Und Linksverteidiger sehe ich ihn auch nicht gegen Davis oder Brown. Deswegen, Pavlovic muss wirklich aufpassen. Da kann es schon ernst werden diese Saison.
Ja, bei Pavlovic finde ich, überschätzt man auch so ein bisschen, wie oft er eigentlich gespielt hat. Weil es waren eines Tages nur 16 Starter, ja, was ich schon sehr, sehr wenig finde dafür, wie groß die Qualität von Pavlovic eigentlich immer wieder geredet wird, die natürlich auch unbestritten da ist. Aber aus dem Bauch raus gefragt wäre meine erste Antwort, ja, 20 plus Spiele, 25 Spiele, ja, von Beginn an.
Ja.
Und das ist halt gar nicht der Fall gewesen. Und, ja, das ist natürlich auch eine Rotationsnummer, aber dann auch irgendwo halt eine Frage, wie gut Alternativen sind, die du für ihn stellen kannst. Und wenn die letztes Jahr eben da gewesen sind, auch mit einem Goretzka schon, dann wird das dieses Jahr, glaube ich, nicht so großartig anders sein.
Total. Sehr spannend ist auch, dass Tom Bischoff 14 Startelf-Einsätze hat. Und hättest du die zwei jetzt gegeneinander gestellt, dann, also ich hätte es niemals so eingeschätzt, ehrlicherweise. Obwohl ich Pavlovic-Besitzer war letzte Saison. Der ist ja vor allem in der Rückrunde dann, als die Champions League wieder losging, jede Woche rausrotiert, hat nur Champions League gespielt, Goretzka, mhm, Bundesliga. Und das könnte ehrlicherweise diese Saison wieder genauso werden, nur mit Tom Bischoff. Und Tom Bischoff hat noch einen ganz, für Pavlovic, ganz gefährlichen Vorteil, und zwar seinen linken Fuß. Exzellenter Standardschütze, exzellenter Fernschütze. Er hat auch in den Vorbereitungsspielen es oft aus der Distanz versucht, mhm, was ja bei Bayern allgemein immer so ein bisschen abgeht, ehrlicherweise. Ja. Deswegen, der muss wirklich aufpassen. Also das könnte ein Duell werden.
Ja, gibt auch die andere Seite. Also zum Beispiel unser Kollege Klaus und ein guter Freund und Bayern-Fan Klaus sagt, es ist Pavlovic-Season und der wird krass punkten und gut sein, weil seine Spielminuten krass nach oben fahren. Ich glaube, dass der Spielstil sehr gleich bleiben wird und die Kickbase-Punkte einfach solide und gut sind, aber dass da nicht deutlich viel Scorer bei rumkommen. Aber klar, wenn er auf einmal statt 16 Startern, die wir gerade eben genannt haben, 25 hat, natürlich wird es dann eine 4.000-Punkte-Saison, aber das eben so fest zu sehen und sich so sicher zu sein, finde ich schwierig. Also ich weiß nicht, warum. So, woher?
Ja, weiß ich auch nicht ganz, warum. Vielleicht ist er einfach so gehypt in die Saison gegangen. Ja. Also Pavlovic hat ja auch überragenden Instagram-Content, by the way. Okay. Vielleicht ist deswegen Klausi auch ein bisschen...
Spielt alles eine Rolle?
Ja, hat da die Pavlovic-Brille auf, aber also ich würde wirklich nach der Vorbereitung von Tom Bischoff, der hat ja auch wirklich die komplette Vorbereitung absolviert,
ja,
und ihm wird ja auch wirklich von jedem nachgesagt, dass der dieses Jahr richtig was vorhat. Also da wäre ich wirklich vorsichtig, zu viel für Pavlovic auszugeben, auch wenn es mir jetzt natürlich für Klaus leid tut, der da 38 Millionen hingelegt hat. Vielleicht leid hat er ja auch am Ende, ja, am Ende recht. Es ist ja nur eine persönliche Einschätzung.
Ja, definitiv. Ist Tom Bischoff für dich auch der Gewinner der Vorbereitung oder gibt es eventuell sogar irgendjemanden vom Campus, der sich da aufgedrängt hat und gut zeigen konnte?
Also für mich persönlich ist es absolut Tom Bischoff, mhm, Gewinner der Vorbereitung. Aber vom Campus haben sich vor allem zwei ins Schaufenster gestellt, vielleicht sogar drei. Den dritten würde ich aber noch ein bisschen, ja, ausklammern. Das ist einmal Tim Binder und einmal Maicon Cardoso. Die zwei haben richtig Spaß gemacht, komplett unbeschwert, jedes Mal ins 1 gegen 1 gegangen. Cardoso ist, glaube ich, jetzt noch 17 Jahre alt. Da muss man vielleicht noch mal ein bisschen abwarten. Tim Binder schon ein bisschen weiter. Der ist 19, also sogar ein Jahr älter als Lennart Karl. Der könnte vielleicht auch noch mal am Anfang ein bisschen relevanter für Minuten werden. Wie sich das jetzt im Kickbase-Punkte umschlägt, werden wir sehen. Der dritte, den ich so ein bisschen in Klammern gestellt habe, war Bastian Asomo. Der ist gerade noch 16 Jahre alt, mhm, aber eigentlich schon wird schon ein bisschen, mir persönlich ein bisschen zu sehr gehypt. Der wird schon als ins Schaufenster gestellt als der nächste große deutsche Stürmer. Der ist 1,90 groß, für sein Alter, für seine 16 Jahre eine richtige Kante, macht die Bälle eigentlich echt extrem gut fest, mhm, hat einen guten Abschluss.
Ja.
Aber wie gesagt, da sollten die Kirche noch im Dorf gelassen werden, glaube ich.
Das heißt, ich weiß schon mal, wer unsere Löwen beim kleinen Derby im Grünwalder abschießt.
Ja, da kannst du dich schon mal drauf vorbereiten.
Bist du da gerade?
Gut. Wer sind denn deine drei Top-Kaufempfehlungen bei den Bayern?
Meine Top 3 Kaufempfehlungen wären einmal Nene Brown und Saibari, die, mhm, zwei Neuzugänge. Ich glaube, vor allem Saibari mit seinen 28, 29 Millionen Marktwert im Moment noch echt gut, wenn man den relativ günstig schießen kann, weil die Konkurrenz nicht so richtig dran glaubt. Der wird auf jeden Fall in jedem Spiel Minuten bekommen, ob es in der Spitze ist, ob es auf der 10 ist, wird sich zeigen. Aber der wird auf jeden Fall auf seine Minuten kommen und seine Scorer machen. Und als Kaufempfehlung Nummer 3 ist halt jetzt ein bisschen blödes Timing, hätte ich eigentlich Kimmichae für den Auftakt der Saison gesagt. Dadurch, dass er sich jetzt vermeintlich verletzt hat, zum Zeitpunkt der Aufnahme, jetzt wissen wir es noch nicht, würde ich eher auf Tom Bischoff schwenken, weil der auf jeden Fall seine Minuten bekommen wird und auf jeden Fall auch Standards hier und da übernehmen wird und dann auf seine Scorer kommen wird. Und für, jetzt müsste ich ganz kurz nachschauen, für seine 22 Millionen im Moment musst du ihn dir reinstellen eigentlich.
Ja, zu Kimmichae, er ist aktuell nicht mehr als verletzt gefleckt, also da ist auf jeden Fall was passiert während der Aufnahme, eventuell dann für unter 10 Millionen wirklich der Sleeper, von dem du gerade gesprochen hast.
Ist sehr guter Hinweis, auf jeden Fall.
Auf der anderen Seite gibt es Anti-Kaufempfehlungen.
Die Torhüter, ganz klar würde ich sagen, die Torhüter, also Neuer und Urbig, Finger weg. Ich weiß nicht, ob sich ein Bayern-Torhüter allgemein irgendwann mal gelohnt hat, weil er kriegt weniger aufs Tor und wenn, dann öfters mal ein Törchen in den letzten 2 Jahren. Also da auf jeden Fall die Finger weg und ich würde, und wirklich so leid es mir tut, wirklich auch Jamal Musiala sagen. Ich glaube, für den Marktwert im Moment erstmal Ruhe bewahren, erstmal beobachten, wie es mit ihm weitergeht. Lohnt sich, glaube ich, für das Geld im Moment nicht. Wie gesagt, eine persönliche Einschätzung, wenn ihr Jamal Musiala diese Saison wieder komplett durchstarten seht, dann drauf, was ihr habt.
Mir persönlich wären die IVs noch zu teuer, wegen der Rotationsgefahr. Da muss ich schon sagen, wenn du Bayern IV haben willst, musst du halt trotzdem deine 3 bis 5 Millionen Overpay zahlen. Und dann sage ich dir, sind mir 40 Millionen für einen Spieler. Ja. Denn mir zwar klar, wenn er spielt, 130 Punkte liefert, aber eben nicht klar ist, wann er spielt und wie rotiert wird, ist mir das ehrlicherweise einfach ein bisschen zu teuer. Aber beim Rest musst du eigentlich sagen, uneingeschränkt draufgehen, weil einfach die Bayern-Spieler durch die Bank weg punkten werden, egal wer spielt und egal wie viele Minuten sie bekommen, sind sie einfach immer wieder sehr relevant. Was ich mit dir jetzt machen möchte, ist ein Entweder-Oder. Ich habe mir ein paar Duelle aufgeschrieben, wo du einfach nur aus dem Bauch raus sagen sollst, wer denn die Saison mehr Punkte holt. Ich finde sie irre schwierig, ich finde sie sehr auf Augenhöhe, aber ich glaube, das wird vielen Leuten da draußen helfen. Und wir fangen von hinten an mit Neuer oder Urbig, wer macht mehr Punkte?
Boah, das ist wirklich schwer. Da kommt es ja eigentlich nur darauf an, wer mehr Minuten macht im Endeffekt, glaube ich. Und es könnte hinten raus Jonas Urbig sein.
Finde ich einen krassen Take,
ja,
weil das schon auch sehr überraschend wäre.
Ja, aber ich glaube, es wird Jonas Urbig hinten.
Ja, nachdem wir beide ja eh gerade als Anti-Kaufempfehlung gefleckt haben, kann man das auch genauso sagen, ohne sich in Nesseln zu setzen.
Ja.
Okay, dann zweite Position, Upamecano oder Tah?
Ich glaube, Upamecano würde ich eher nehmen, einfach weil sein Spielstil mehr Kickbase-Punkte garantiert, glaube ich. Aber
Jogger nochmal drauf.
Ja.
Wir haben 119er Schnitt Upa zu 127er Schnitt Tah letztes Jahr.
Ja, das ist wirklich nur mein... Ja, da müsste man wahrscheinlich wirklich mit Tah gehen. Eher. Mein persönliches Gefühl hat mich gerade echt mehr zu Upa tendieren lassen, weil der auch oft so die Läufe macht ins Zentrum rein mit dem Ball, mal einen tiefen Ball spielt. Aber ja, dann wahrscheinlich eher Tah, wenn man nach den Punkten geht.
Leimer oder Stanisic?
Leimer.
Brown oder Davis?
Ja, Brown.
Bischoff oder Pavlovic?
Der tut weh. Ich glaube, aber das ist wahrscheinlich wirklich nur meine Bayern-Brille jetzt, Bischoff.
War aber ja auch schon letztes Jahr mit weniger Startelf-Einsätzen der bessere Punkter.
Genau, und sogar Top-10-Punkter bei den Bayern mit 3000 Punkten. Also ich würde dann sogar ohne Bayern-Brille sagen, Tom Bischoff.
Kimmich oder Diaz? Ich weiß, ein bisschen schiefes Duell, aber musste ich irgendwie so konstruieren.
Lucho Diaz, glaube ich.
Ähnliches Preissegment, Diaz wegen Scorer. Du hast gesagt, genau. Scoring-Season is on, also muss man den Mann hier mitnehmen. Saibari oder Musiala?
Saibari.
Und letzte Frage, Kane oder Olise, aber auch da kenne ich deine Antwort, du hast dich schon als MVP gecallt, es muss Harry Kane sein.
Es wird Harry Kane werden.
Wir gehen einmal durch den ganzen Kader durch, um alle Jungs abgefrühstückt zu haben, Take or Toss, wen du kaufen würdest und wen nicht. Wir fangen im Tor an, Manuel Neuer.
Toss.
Ulreich.
Toss.
Urbig.
Toss.
Bowie.
Toss.
Brown.
Take.
Davis.
Toss.
Ito.
Toss.
Auch unter 5 Millionen?
Ja, Toss.
Okay, Leimer.
Take.
Minjay?
Take.
Stani?
Toss.
Tah?
Take.
Upa?
Toss.
Binder?
Toss.
Ja, macht keinen Sinn mit wenigen Minuten, aber spannend und beobachten. Bischoff?
Ja, absolut Take.
Gnabry?
Man müsste beobachten, wann er wieder fit wird. Wenn er wieder fit ist, für 17 Millionen Take für mich.
Ibrahimovic?
Eher Toss.
Karl?
Toss.
Kimmich?
Ja, Take.
Musiala.
Toss.
Ndjai.
Take.
Pavlovic.
Toss.
Für mich wäre es trotzdem ein Take.
Ja, ist völlig fair, aber ich finde ihn, also meiner Meinung nach zu teuer für das, was er bringt.
Mit 31 schon oder mit eingepreistem Overpay?
Ja, also du bekommst ihn ja wahrscheinlich nicht für 31.
Auch wieder richtig, ja. Diaz.
Take.
Kane.
Take.
Und Saibari.
Take.
Perfekt. Sind wir einmal durch und schauen in Richtung Saisonprognose. Wir gucken erstmal auf Spieltag Nummer 1. Der VfB ist, glaube ich, das mit schwerste Auftakt, das du bekommen kannst. Dankbar immerhin, das in der Allianz Arena spielen zu dürfen. Was erwartest du vom ersten Spieltag?
Also ich war vor ein paar Tagen noch euphorischer, ehrlicherweise. Jetzt ein bisschen realistischer. Ich würde behaupten, es wird nicht so ein Spiel wie gegen Leipzig letzte Saison, die wir ja wirklich komplett abgefrühstückt haben. Es wird schon ein ekligeres Spiel. Wenn ich jetzt tippen müsste, 3-1 Bayern.
Okay, haben glaube ich auch schon, haben sowohl Schlotterbeck als auch Tusche für das Spiel getippt.
Ach was.
Und ich glaube auch, dass es natürlich ein ganz anderes Spiel ist als Leipzig, weil du hast keinen neuen Trainer, du hast keinen komplett neuen Kader, du hast keine Jungs wie Xavi Simons und Openda, die eigentlich mit dem Kopf eh schon woanders gewesen sind und sich überlaufen lassen. Also VfB ist schon eine Mannschaft, die dagegen halten kann. Wie es am Ende des Tages aussieht, werden wir sehen. Ich finde auch das Auftaktprogramm von den Bayern insgesamt sehr, sehr, sehr verlockend, weil nach dem VfB kommen erstmal Schalke, Elversberg, Union und Augsburg, wo du richtig dick Punkte mitnehmen kannst. Und dann geht es erst wieder in ein Topspiel rein gegen RB Leipzig.
Auf jeden Fall. Und vor allem für diese Gegner sind ja diese in Anführungsstrichen Lückenfüller total relevant. Also wenn ich mir einen Bischof vorstelle, der in der 60., 70. kommt, dann gegen Schalke, Elversberg oder Union nochmal seinen Stiefel runterspielen kann mit Ballbesitz, Fußball, das schmeckt schon ehrlicherweise.
Ja, du wirst in dem Zeitraum die ersten Champions-League-Wochen haben, du wirst die Nationalmannschaftsreise haben, du wirst Spiele haben, die früh entschieden sind, also ist der zweite Anzug schon wirklich, wirklich interessant für die Zeit. Kennst du die Besonderheit um das Spiel gegen RB Leipzig?
Nicht ganz.
Am selben Tag ist davor um 14 Uhr das kleine Derby und dann geht es um 18.30 Uhr ins Topspiel gegen Leipzig. Super Tag für die Bayern, 6-Punkte-Wochenende. Ja, so habe ich es bisher angesagt gehört. So ist die Erzählung von euch.
Ja.
Saisonziel. Müssen wir danach fragen? Wo geht's hin?
Triple.
Triple?
Triple.
Ja, verstehe ich das sozusagen. Ab wo ist man zufrieden? Ist man nur mit Triple zufrieden oder ist man auch mit Meisterschaft, Pokal und weniger zufrieden?
Also aus Vereinssicht kannst du eigentlich nicht mit nichts weniger zufrieden sein, auch wenn du zu viel Geld in Neuzugänge investiert hast, in die Breite des Kaders. Aus Fansicht wäre ich aber schon zufrieden, wenn wir wenigstens ein Double holen und in der Champions League uns gut verkaufen. Aber eigentlich, also sind wir ehrlich, ich bin eigentlich schon unzufrieden, wenn wir die Champions League
nicht holen würden. Das ist so scheiße, dass man als Bayern-Fan so erfolgsverwöhnt ist, dass man sich einfach über die kleinen Sachen nicht mehr so richtig freuen kann. Das siehst du auch an vielen Dingen so. Der Zweitmarkt, wenn es gegen Paderborn und Elversberg geht, der wird glühen, weil du einfach bei diesen Spielen nicht mehr mit Spannung ins Stadion gehst. Du bist mit einer krassen Saison einfach nicht zufrieden, weil eben die Titel nicht dastehen. Und muss ja auch sagen, dass Champions League-Sieg auch für die Bayern eine Wahrscheinlichkeit von wahrscheinlich irgendwo knapp unter oder um 10% haben wird. Wenn du auf die anderen Mannschaften schaust, wenn du auf irgendwelche Mannschaften schaust, die halt einfach eine starke Saison spielen, ist das so, so schwer und so ein hohes Ziel, dass ich es schon tough finde, eine Saison immer davon abhängig zu machen.
Ja, ist irgendwie auch, also ist voll schade, aber ich krieg's als Bayern-Fan auch nicht aus meinem Kopf raus. Also
natürlich.
Es ist einfach das Ziel darauf, auf was jeder Bayern-Fan eigentlich vor der Saison hofft, die Champions League zu holen.
Ja klar, ist ja auch wie alle Bundesligisten, die gesettelt sind, wie Mainz. Ja, okay, also Mainz schaut schon immer auch nach unten, aber dass alle Bundesligisten im Mittelfeld halt immer nach Europa gucken. So, es muss Europa sein.
Ja.
Frankfurt muss jedes Jahr Europa schaffen. Ich verstehe einfach, dass die Ansprüche halt auf einer anderen Ebene unterschiedlich sind, aber auch eine Saison, die halt dann vielleicht mal nicht Champions League ist bei Leverkusen, kann ja eine ordentliche gewesen sein. Und man kann einfach mal auch anerkennen, dass vier andere Mannschaften eben auch eine geile Runde gespielt haben, wie eben bei Bayern in Champions League. Aber klar, ich verstehe schon, dass einfach die Ansprüche über das, was man Jahr für Jahr safe einfährt, so gewachsen sind.
Ja, total.
Damit halten wir fest, auf die Bundesliga gesehen wird es auf jeden Fall wieder der erste Platz, der da anvisiert wird und deutlich, deutlich viel mehr Kickbase-Punkte als die Konkurrenz. Zum Rausschmiss aus dem Podcast, Erik, hätte ich noch ein paar Thesen für dich vorbereitet und du sollst sie bitte einmal mit Prozentzahlen versehen, wie wahrscheinlich die denn eintreffen werden. Wir fangen an mit Harry Kane macht 40 plus Buden.
Ja, war ja schon mein Take mal zu Beginn des Podcasts, 70%.
Der FC Bayern wird nicht deutscher Meister.
1%.
Jamal Musiala spielt wieder eine 4000er-Saison.
4000er-Saison ist schon...
Er wäre back.
Ja, ich will echt nicht zu sehr haten. Ich glaube, ich würde 40% geben.
Nathaniel Brown wird der punktestärkste Außenverteidiger bei den Bayern.
Komplett Außenverteidiger, also auch Rechtsaußenverteidiger mit
alle vier.
Gute Frage. Ich würde 70% geben.
Die Bayern stellen an mindestens 17 von 34 Spieltagen den Kickbase-MVP.
Kannst du mir sagen, wie viel wir letztes Jahr hatten?
Ich habe null Gefühl. Ich habe null Gefühl. Du könntest danach nochmal fact-checken. Einfach aus dem Bauch raus. Boah, gefühlt würde ich sagen, so ein Drittel werden sie schon gemacht haben, oder?
Ja, das glaube ich auch. Aber 17 ist wirklich viel. Also die Hälfte ist wirklich viel. Ich würde vielleicht 25% geben.
Okay. Und letzte Frage. Triple zum Neujahrabschied.
Ja, da gehen wir selbstbewusst rein. 80%.
Das ist Käse. Das ist Quatsch.
80%.
Ja, perfekt. Ey, Erik, falls du nichts mehr zu sagen hast, haben wir die Bayern hoffentlich vollumfänglich beleuchtet. Und falls ihr Fragen habt, gerne unter dem Podcast kommentieren. Falls ihr euch beim Fantasy Center als Bayern-Experten melden wollt, macht das gerne. Entweder hier unter dem Podcast oder auf Discord. Wir sind auf jeden Fall immer auf der Suche nach Insidern, die ein paar Takes mit reingeben zu den Vereinen. Und ansonsten, Erik, bleibt dir das letzte Wort.
Ja, ey, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat viel Spaß gemacht. War etwas aufgeregt. Hoffe, das hat man nicht zu sehr gemerkt. Aber schön mal die Fantasy-Sender-Meinung in diesem Podcast auch vertreten zu dürfen, nachdem wir eigentlich gegen uns immer nur etwas geshootet wird. Von daher vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte. Spaß gemacht und gutes Managen.